Jesus, wir danken dir, dass du immer da bist. Das finde ich echt toll, dass du da bist. Du umgibst uns. Und wenn wir heute zusammen sind, dann bist du da. Und was ich ganz spannend finde, du sitzt bei jedem. Ich finde das so klasse, wenn ich mir das bewusst mache, du sitzt bei jedem. Und dann bist du noch in jedem und um jeden rum. Und wow, ich danke dir, das ist so schön. Und wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann bist du auch an unserem Herzen und ich bitte dich, dass du es bewegst. Und dass du uns das mitgibst, was wir brauchen. Die neue Woche liegt vor uns, die andere hinter uns. Wir haben manches erlebt und wir werden manches erleben und ich bitte dich, dass du uns Kraft und Stärke gibst für das, was wir brauchen. Dass wir einfach hier rausgehen, verändert von dir, umgeben von dir. Danke, Jesus. Amen. Ja, am heutigen Sonntag, wie schon gehört, steht im Kalender des Kirchenjahres, und das finde ich so schön, dass man da so immer so ein paar Sonntage auch vorgegeben hat, Erntedank. Wir feiern heute auch Abendmahl zusammen, danach, nach der Predigt. Ja, wir feiern Erntedank. Manche fragen sich, warum eigentlich? Also, so toll war jetzt die Ernte dieses Jahr, ja, nur auch wieder nicht. Wenn ich so an meine Zucchinis im Garten denke, die waren dieses Jahr so ein, ja, Drittel so groß wie sonst. Naja, was heißt Ernte? Auf der Internetplattform Wikipedia kann man lesen zu Ernte. Die Ernte fasst alle Arbeiten zusammen, die zum Einbringen landwirtschaftlicher Gewächse und Früchte notwendig sind. Okay, damit haben vermutlich die wenigsten von uns noch wirklich zu tun. Und dennoch sind wir gut durch das Jahr 2021 gekommen bisher. Also zumindest ist keiner der Anwesenden verhungert, sonst wäre er vermutlich nicht hier. Und wenn ich an mir runterschaue, dann wird das mit dem Verhungern auch nicht so schnell passieren. Also das bedeutet, es muss irgendwo eine Ernte gegeben haben. Irgendwo hat es eine gegeben. Und dazu kommt jetzt noch heute in dieser Predigt, dass dieses Wort Erntedank ja aus zwei Worten besteht. Wir haben ja nicht nur Ernte, sondern es geht auch um Dank. Ja, bei den meisten von uns hier geht es nicht mehr so direkt um die Ernte. Da wir alle aber nicht nur zu essen hatten, sondern vermutlich auch in Zukunft wieder ein bisschen was zu essen haben werden, schlage ich vor, wir konzentrieren uns heute nicht so sehr auf die Ernte, sondern auf das andere Wort. Dank. Und der Apostel Paulus, der hat dazu ein paar ganz spannende Worte geschrieben, herausfordernde Worte. Und wir finden sie, wie kann es auch anders sein, im Brief an die weltweite Christenheit. Welcher Brief ist das? Epheser, Mann. 17 Predigten gehalten und es kam nicht durch. Blöd. Okay, Epheser 5, Vers 20 heißt, sag Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wow, das ist doch herausfordernd, oder? Sag Gott Dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr könnt die Aussage ein bisschen sacken lassen, während ich euch eine kleine Geschichte erzähle. Von der holländischen Untergrundkämpferin Corrie ten Boom und ihrer Schwester Betsy, weiß nicht, wem sie bekannt sind, also zumindest aus den Geschichten. Beide befanden sich während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager der Nationalsozialisten in Ravensbrück. Und die Schwestern, die waren dorthin verschleppt worden, weil sie in ihrer Heimatstadt im holländischen Haarlem Juden im Untergrund geholfen hatten. Und eines Tages, da wurden die Corrie und ihre Schwester Betsy von ihrer überfüllten Zelle, in der sie bisher gehaust hatten, in die Baracke mit der Nummer 28 verlegt. Und kaum waren sie dort, haben sie entdeckt, ihre stinkenden Strohsäcke waren voller Flöhe. Wie sollen wir nur an so einem Ort überleben können, klagte die Corrie völlig verzagt. Und ohne zu antworten, begann die Betsy sofort zu beten. Herr, zeig uns, wie wir überleben können. Und dann einen Augenblick später, da rief sie dann auch schon begeistert, Corrie, er hat uns die Antwort gegeben. Ich las es heute Morgen in der Bibel. Hier, lies den Absatz nochmal. Und es war ein Text aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und darin steht, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist es, Corrie, wir haben ihm für alles zu danken. Zum Beispiel für was? Bemüht sich die Corrie, so ihre Umgebung mit neuen Augen zu sehen. Zum Beispiel, dass wir hier zusammen sind. Oh ja, da hast du recht. Und dass wir es so lange geschafft haben, unsere Bibel durchzubringen. Oh ja, Herr Jesus, das ist toll. Und für die Flöhe. Nein, Betsy, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann Gott nicht für die Flöhe danken. Aber die Flöhe sind Teil dieses Ortes, an dem uns Gott gebracht hat. Seid dankbar in allen Dingen, nicht nur für die schönen Dinge. Und so danken die beiden Frauen irgendwann Gott auch für einen Sack voll Flöhe. Und als sich die Tage so hinzogen, entdeckten die Gefangenen in Baracke 28, dass die Aufsicht und die Zusammenstöße mit den Aufsehern merklich zurückgegangen waren. Corrie und Betsy haben natürlich diese unerwartete Freiheit genutzt, um den Bewohnern von Jesus weiterzuerzählen. Es war ja so ihr Herzensanliegen. Aus der Bibel vorlesen, diesem kleinen Helferlein, sagen sie immer, auf Tausenden von Wegen. Und dann eines Tages wurde ihnen klar, wieso sie so einen großen Spielraum hatten. Einige der Frauen, die hatten so durch die vergitterte Tür den Aufseherinnen gerufen, sie sollen doch mal kommen, um mit ihnen zu sprechen. Aber die hat es zurückgewiesen, auch die komplette Mannschaft, nämlich mit den Worten, diese Baracke wimmelt vor lauter Flöhen, da gehen wir nicht hin. Und Corries Gedanken, die sind dann zurückgegangen zu dieser Stunde, wo sie miteinander gebetet haben, ihr verzagtes Dankgebet. Und als sie aufgesehen hat, traf sich ihr Blick mit der Betsy, die mit glänzenden Augen lachend meinte, so, jetzt wissen wir, warum wir Gott für die Flöhe danken sollten. Sogar die mussten ein Instrument zum Guten sein. Soweit mal diese Geschichte. Nach solcher Geschichte, da kann einem ja manches so durch den Kopf gehen, außer vielleicht so bildlich so die Flöhe. Zum Beispiel die Frage, hat es echt so stattgefunden? Ach komm. Oder sind die Frauen nicht ein bisschen naiv gewesen, wenn es denn stattgefunden hat? Also zunächst einmal kann ich euch sagen, es hat so stattgefunden. Man muss nur die Biografien von Corrie ten Boom lesen, dann findet man auch diese Geschichte darin. Aber ein weiterer möglicher Gedanke wäre, ist das nicht so ein bisschen heile Weltstimmung, die da verbreitet wird? Gut, die beiden Frauen, die waren wohl sehr fromm und sie glaubten auch an die Kraft der Liebe Jesu. Aber muss es dann auch immer gut ausgehen? So wie sonst in diesen romantischen Filmen, da muss es ja immer ein Happy End geben, egal wie verstrickt das Ganze unterwegs war. Na, es muss wohl so sein. Sie sind ja fromm und sie haben ja auch Jesus, ne? Dann wird ja immer alles gut. Also kann es eigentlich gar nicht anders sein, als dass Flöhe plötzlich ganz liebe Tierchen sind. Da kann man dann nur noch danken. Dankeschön für ein Kopfkissen voller Flöhe. Also wer in Zukunft einen Sack Flöhe zu hüten hat, der danke seinem Gott dafür. Denn es kann einem bestimmt nichts Besseres passieren als das. Also in Bezug auf mein Leben kommen mir so bei diesen ganzen Gedanken und bei diesem Nachdenken die vergangenen Jahre so ein bisschen in den Blick. Vor allem die Jahre zwischen 2015 und 2020. Das war die Zeit so nach meiner Arbeitslosigkeit, in der so meine Selbstständigkeit als Gemeindecoach beginnen sollte. Und der Dienst mit Namen HBZ Ministries, vielleicht habt ihr es hier immer wieder mal gelesen, der war auch schnell gegründet, hat alles ganz toll funktioniert und aus menschlicher Sicht sah alles wirklich gut aus. Also zunächst mal. Aber es ging eben nicht gut. Wir hatten so einen Jahresumsatz von 800 bis 1000 Euro. Nicht 100.000, wäre schön gewesen, aber... Und an manchen Zeiten wussten wir nicht, wo wir das Geld hernehmen sollten, um Lebensmittel für die nächste Woche zu kaufen. Und wenn uns Bekannte nicht geholfen hätten, bei denen wir immer noch Schulden haben, dann wären wir vielleicht irgendwo auch unter der Brücke gelandet. Und was haben wir gemacht? Natürlich das, was alle Christen in so einer Situation machen. Wir haben gedankt, natürlich, klar. Ja, wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, bei mir hat das in diesen Zeiten nicht immer so wirklich geklappt. Ich habe zwar immer wieder versucht, diesen Situationen irgendwas Lehrreiches abzugewinnen, aber so ein intensives Dankgebet ist irgendwie selten draus geworden. Was war nur mit mir los? In meiner Bibel stehen doch auch diese Sätze aus Epheser 5, Vers 20. Sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles und im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also was machen wir jetzt damit? Und es gibt ja noch schlimmere Zeiten im Leben als finanzielle Krisen. Denken wir an unheilbare Krankheiten, bei denen Menschen vor lauter Schmerzen überhaupt nicht zu danken zumute ist. Es gibt doch so und so viele Situationen in unserem Leben und da hat jeder vor uns eine vor Augen stehen, ganz bestimmt, wenn er nachdenkt, und vermutlich muss man gar nicht so lange darüber nachdenken. Es gibt doch viele Situationen in unserem Leben, wo Dank eben nicht das erste Wort ist, das einem so über die Lippen kommt. Wo uns nicht so ferne liegt, als irgendjemand für das Erlebte Danke sagen. Wo uns die Dinge viel mehr beschäftigen, andere Dinge. Nur noch Traurigkeit da ist vielleicht, weil lauter Schmerzen mal regelrecht blockiert ist und gar nichts anderes denken kann, als nur, wie man den Schmerz jetzt lindert. Und doch, und das ist ja die Herausforderung, in der wir zumindest heute in dieser Predigt miteinander konfrontiert sind. Dieser Satz von Paulus wurde eben nicht nur damals geschrieben an die Christen in Ephesus, sondern eben doch an alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, die ihr Leben Jesus übergeben haben. An alle die wurde das geschrieben. Geschrieben auf die Seiten eines Buches, das wir die Heilige Schrift Gottes nennen. Da beißt keine Maus den Faden ab. Das ist so. Aber deshalb gleich für alle widrigen Umstände Danke sagen können? Danken für die Dinge, die uns unwahrscheinlich Mühe machen, die uns aufs Extremste belasten können? Danken für Dinge, die uns absolut zuwider sind? Ist das nicht zu viel verlangt? Beziehungsweise ist das überhaupt möglich? Kann man das? Also ich glaube, dass Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy da im KZ keine Show abgezogen haben damals, so eine Keep Smiling, fromme Dankesrunde abgelegt haben. Ich glaube es nicht. Bei der Corrie hat man das schon gemerkt am Anfang, ganz bestimmt. Es ist ihr nicht leicht gefallen, Danke zu sagen für diese Flöhe. Aber beide hatten den Eindruck, sie sollten es tun. Sie sollten danken. Und haben es dann auch gehorsam umgesetzt. Und Gott hat ihnen auch in seiner Barmherzigkeit gezeigt, es lohnt sich zu danken, auch für diese Flöhe. Denn dadurch konnte sich ihr Herzenswunsch erfüllen. Und die beiden hatten eben den, dass sie anderen von Jesus weitersagen konnten, und zwar ungehindert, und dass sie ihre Bibel behalten konnten. Es war also aus Gottes Sicht gar nicht so grundlos, dass diese Baracke plötzlich vor Flöhen nur noch so gewimmelt hat, obwohl das sicher nicht angenehm war. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, so ein Kopfkissen voller Flöhe zu haben, aber ich glaube, das ist eine ganz kribbelige Angelegenheit. Manche Personen in unserer Mitte wissen da, glaube ich, so ein bisschen was davon. Also bei mir geht es dann schon los, dass ich denke, nee, bloß nicht vorstellen, sonst muss ich schon überall kratzen. Also es war nicht so einfach, für diese Schwestern das Dankgebet zu sprechen. Von der schäbigen Ausstattung mal ganz abgesehen, die sie so in ihrer Baracke hatten. Aber was hat jetzt diese Schwestern zum Dankgebet bewegt? Was war das denn? Sie konnten doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, wozu das alles gut sein sollte. Vielleicht erschließt es uns sich ein klein bisschen, wenn wir uns auch die Worte anschauen, die Paulus vor diesem Text geschrieben hat, in Epheser 5. Ich lese mal die Verse 17 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Und dann, wörtlich übersetzt, geht's weiter. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, indem ihr dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und indem ihr Dank sagt Gott dem Vater allezeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Um was geht's also, wenn wir Danke sagen? Es geht nicht um Dank um jeden Preis, egal in welcher Situation wir uns befinden. Egal wie viel Schmerzen ich gerade empfinde, egal welches Leid ich gerade durchmache, egal welche Krise mich gerade an den Rand meiner Kräfte zu bringen scheint, es geht um etwas anderes, was allerdings ganz eng mit dem Dankeschön verbunden ist. Es geht zunächst einmal um eine weise und verständige Lebensführung, die danach fragt, Herr, was ist eigentlich dein Wille für das eigene Leben? So seht nun sorgfältig darauf, sagt Paulus, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also wer ein Leben in Weisheit führen möchte, der bleibt in einer dankbaren Grundhaltung. Ich sag's mal so. Grundhaltung gegenüber den Dingen des Lebens. Das ist das eine. Aber dann geht's vor allem darum, eben mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr, und dann folgt eben diese Aufzählung von verschiedenen Handlungsweisen. Frage, glaubt ihr das wirklich, das was da steht? Wisst ihr, es ist ja immer wieder so die Rede davon, dass wir zum Beispiel in der Gemeinde mehr vom Heiligen Geist brauchen. Und die meisten haben dann auch manche Vorschläge parat, wie man das so machen könnte, damit mehr Geist in unser Leben kommt und in unsere Gemeinde kommt und so. Das Interessante an vielen Vorschlägen ist für mich, dass dabei ganz selten die Vorschläge des Paulus zum Tragen kommen. Da schreibt Paulus zum Beispiel, wenn du eine Veränderung deiner Lebensqualität erreichen willst, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen durch Singen und Danke sagen. Wie klingt das in deinen Ohren? Singen und Danke sagen? Klingt das seriös für dich? Passt das in deine Vorstellung davon, wie der Heilige Geist Raum gewinnen könnte in deinem Leben? Oder klingt es eher nach so ein bisschen, naja, so Kinderkram? Naja, auf jeden Fall nicht nach einem richtig seriösen therapeutischen Ansatz zur Linderung von meinen Problemen. Singen und Danke sagen. Oh ja, das haben wir mal im Kindergarten gemacht. Da war das Leben ja auch noch anders. Da hatten wir noch keine Verantwortung. Da war das Leben aus unserer Sicht noch ein Spiel. Da hatten wir so noch die Leichtigkeit des Lebens. Und damit immer wieder ein Liedchen auf den Lippen. Aber Leute, jetzt ist es ernst. Wir sind erwachsen geworden. Aber Paulus bleibt dabei und sagt, singen und Danke sagen. Ja, mehr noch, später kommt sogar noch dazu, dass er sagt, und unterordnen. Also ein weises Leben führen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, indem wir singen, Danke sagen und uns unterordnen. Gehört das zu deinem Repertoire? Von den Dingen, durch die der Heilige Geist in deinem Leben Raum gewinnen könnte? Komm mal drüber nachdenken. Ne? Oder klingt es abwegig? Danke sagen, singen, unterordnen? Okay, ich gebe zu. Dadurch, dass diese beiden anderen Dinge noch zum Dankesagen hinzugekommen sind, ist ja die Herausforderung jetzt nicht unbedingt kleiner geworden. Klar. Aber wir wollten ja heute eigentlich beim Dankesagen bleiben. Okay. Oder geht es bei uns als Nachfolger Jesu in diesem Zusammenhang vielleicht um mehr? Vielleicht sogar um alles? Hey, in unserem Text steht ja fast schon beiläufig, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr zum Beispiel Danke sagt. Was hat es denn für Konsequenzen, wenn wir als Nachfolger Jesu immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Was hat denn das für Konsequenzen? Also ich dachte zunächst einmal die, dass wir dann immer weniger mit uns selbst erfüllt sind. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann aber doch auch die Konsequenz, dass dann dadurch auch Jesus Christus mehr in uns Gestalt gewinnt. Und das hat doch zur Folge, dass unsere Beziehung nicht nur zu Jesus selbst, sondern auch zum Vater im Himmel intensiv und enger wird, oder? Könnte es also sein, nur mal so als Gedanke, dass wir deshalb zum Dankesagen herausgefordert werden, weil es letzten Endes um unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel geht? In welcher Situation sagen wir denn von Herzen gerne Danke? Also zunächst einmal, also mir geht es so gerne in den ganz positiven Situationen des Lebens. Da hat man einen Geburtstag, jemand kommt, schenkt dir was zum Geburtstag, sagst nicht, ach komm, kannst behalten, sondern da sag mal gerne Danke, hat ein Lächeln auf dem Lippen, weiß, wow. Und wenn die Schachtel so groß ist, dann denkt man immer, oh oh, wahrscheinlich hat er noch 20 anderen Schachteln und dann, nein, man sagt Danke. Oder ein Mensch tut mir einen Gefallen, wenn zum Beispiel ich nicht zu Hause bin, der Nachbar nimmt das Postpäckchen an, damit ich am nächsten Tag nicht extra auf die Poststelle gehen muss, bringt es mir dann sogar mit einem Klingeln und einem Lächeln. Ah, da sage ich gerne Danke, das ist doch toll. Wenn also das Umfeld stimmt, Menschen nett zu mir sind, dann ist ein Dankeschön ganz leicht über den Lippen. Wenn das allerdings anders ist, dann tut man sich schwer mit dem Dankesagen. Warum eigentlich? Und da möchte ich jetzt mal gerne kurz den Aspekt außer Acht lassen, dass es ja vor allem um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Warum werden wir durch den Apostel Paulus dazu aufgefordert, in allen Situationen unseres Lebens Dankeschön gegenüber Gott auf den Lippen zu haben? Ich glaube, einer der Sätze in der Heiligen Schrift, vor allem im Neuen Testament, die für extrem viel Diskussionsstoff gesorgt hat, das ist die Stelle aus Römer 8, Vers 28. Bei manchen klingelt das schon das innere Telefon, wenn sie bloß diese Bibelstelle hören. Denn da heißt, wir wissen aber ganz gewiss felsenfest, ohne dass wir irgendwie einen Zweifel daran haben, so heißt es nämlich wörtlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Bei manchen, da sträubt sich da alles, wenn sie nur diesen Satz zu hören bekommen. Habt ihr schon mal die Sätze gelesen, die um diesen Vers rumstehen? Ah, die finde ich richtig klasse. Römer 8, 26 bis 32. Ich möchte euch diese 6 Verse mal vorlesen und ich bitte euch, konzentriert euch mal ganz auf diese Worte. Manche hilft es, wenn sie dabei ihre Augen zumachen. Keine Angst, ich denke dann nicht, dass ihr schlaft und so. Ihr könnt euch wirklich konzentrieren. Und ich lese diese Verse, die sind so toll, ganz auf die Worte konzentrieren. Ich versuche auch langsam zu lesen, dass wir es auch können. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wow. Also es steht jetzt nicht im Neuen Testament. Wow. Ist das der Gott, den du in deinem Herzen trägst? Und wenn du diese Worte so auf dich wirken lässt, was denkst du, welche Haltung hat Gott dir gegenüber? Ist er dir gegenüber wirklich dieser liebende Vater, der es in allen Situationen deines Lebens wirklich gut mit dir meint, derjenige, der dir wirklich alles schenken möchte, wie es hier geschrieben steht? Oder ist er für dich so eine Art übernatürlicher Diktator, dem es eigentlich nur darauf ankommt, seine eigenen Pläne zu verwirklichen? Und das ohne, dass er dabei so richtig Rücksicht nimmt, was seine Pläne in deinem Leben so alles anrichten. Wer ist der Vater im Himmel für dich? Und welche Beziehung hast du zu diesem Vater im Himmel? Und je nachdem, wie du diese Frage für dich selbst beantworten kannst, und davon bin ich von Herzen überzeugt, je nachdem, wie du diese Frage für dich selbst beantworten kannst, wirst du mehr oder weniger singen oder danken oder dich unterordnen können. Das glaube ich. Für mich ist das tatsächlich eine Schlüsselfrage geistlichen Lebens. Wenn Gott für dich nur ein Gott ist, der zwar im Himmel thront und sich mit den Menschen beschäftigt, aber in Bezug auf deine Person nur darauf aus ist, mit jeder Situation des Lebens dich irgendwas lehren zu wollen und dir dann auch immer wieder mal eins an die Ohren gibt. Ein Gott, der für dich nur irgendwie distanziert ist, dir irgendwie nur gegenübersteht, zu dem du alles aufbauen kannst, bloß keine väterliche Beziehung. Wenn du von deinem Vater im Himmel so ein Bild hast, oder vielleicht auch nur so ein ähnliches Bild, oder vielleicht hast du auch gar kein Bild von Gott. Kann ja sein, weil es in deiner Frömmigkeit gar nicht um Beziehung geht, sondern nur darum, Regeln zu befolgen, Bibel zu lesen, zu beten, deinen Glauben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Wie solltest du ihm dann danken können, wenn deine Umstände widrig sind? Wie solltest du dann singen können, wenn gerade alles schief geht? Wie solltest du dich unterordnen können, wenn alle scheinbar gegen dich sind? Um was geht es denn eigentlich, wenn zwei Menschen in eine Beziehung miteinander eintreten? Ich denke, es geht in jeder Beziehung darum, dass sich beide vertrauen können. Das ist für mich was Wichtiges. Das Entscheidende. Dort, wo Vertrauen zerbricht, wo sich diese spaltende Frucht des Misstrauens breit machen kann, da können Beziehungen nicht überleben. Oder Menschen flüchten sich in irgendwelche parallelen Welten. Also man bleibt zum Beispiel noch zusammen um der Kinder willen oder so ähnlich. Oder man bleibt in einer Gemeinde, weil man halt gerade keine andere findet oder weil man halt so lange in der einen ist. Oder welche Gründe es auch immer geben kann dafür, dass Beziehungen gepflegt werden, obwohl sie eigentlich schon tot sind. Da halte ich es gern mit so einer indianischen Weisheit, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die lautet, wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab. Macht Sinn. Man kann ein totes Pferd nicht reiten. Okay, stimmt so nicht ganz. Manche haben das tatsächlich versucht. Aber man kommt bei dem Ritt nicht von der Stelle. Wenn du deinem Vater im Himmel nicht glauben kannst, dass er durch und durch gut ist, wenn du ihm das nicht glauben kannst, wenn du deinem Vater nicht das Vertrauen schenken kannst, dass es in allen Situationen deines Lebens wirklich gut mit dir meint, auch dann, wenn es das Leben schlecht mit dir meint, dann kannst du Gott nicht dankbar sein. Das geht menschlich gesehen nicht. Wenn du allerdings davon überzeugt bist, dass Gott dich wirklich lieb hat, dass er zu dir so sein will wie ein liebender Vater, der für dich sorgt, für den es das höchste Ziel ist, dass du einmal an seiner Seite ewig leben kannst. Wenn du davon ausgehst, dass er nichts mit dir macht, das das Erreichen dieses Zieles in irgendeiner Weise gefährden könnte. Wenn diese innere Haltung ganz tief in deinem Herzen verankert ist und deine Beziehung zu Gott von diesem tiefen Vertrauen geprägt ist, dann sollte es möglich sein, auch für Flöhe in einem Konzentrationslager zu danken. Auch wenn die nicht wirklich angenehm sind und von einem Aufenthalt in einem KZ ganz zu schweigen. In meinem Leben hat das lange und viel Zeit gebraucht. Und ich brauchte dazu auch einige Mentoren, die mich davon überzeugen konnten, dass Gott gut ist. Da gehören zum Beispiel Pastoren wie Bill Johnson von der Bethel Church in Redding, California dazu, sein Co-Pastor Chris Wellington, die Bibellehrer John Bevere, Mark Wirkler, dann gibt es Frauen wie Joyce Meyer, Lana Wars und wie sie alle heißen. Ich habe deren Bücher gelesen. Ich hatte keine persönlichen Mentorengespräche mit denen, schade. Aber ich habe ihre Bücher gelesen. Das ist so eine Art, wie Gott mit mir spricht auch. Und wie er Dinge in mir verändert, indem er sagt, guck, da ist ein Buch, lies es, es wird dich verändern. Klappt nicht bei jedem, bei mir klappt's. Er hat mich viel gelehrt, und zwar, dass er allein, uneingeschränkt gut ist. Das ist für mich wichtig. Und dass ich ihm ebenso uneingeschränkt vertrauen kann. Egal, wie es aussieht. Ich habe da eine ganz spannende Geschichte zu diesem uneingeschränkten Vertrauen. In dieser Woche, da ging es für mich darum, meine Mutter hat aggressiven Leberkrebs, Endstadium, nicht heilbar, Tage oder Wochen zu leben. Zu Hause. Und wir wussten, wir können die innerfamiliär nicht versorgen. Das geht nicht. Kurzzeitpflegeplatzsuche. Ich habe mir die Finger wund telefoniert. 40 Einrichtungen über all die Tage. Ich muss sie erst mal finden, dass es die gibt. Und ich habe sie nicht gefunden. Und ich habe zu Gott gebetet. Ich habe gesagt, Herr, wenn du nichts machst, wir sind verloren. Was machen wir mit dieser Frau? Wir wollen doch, dass sie ihren letzten Schritte gut gehen kann. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich habe immer nur gehört in den Gesprächen, vertrau mir. Oh, da kommen jetzt noch die Tränen. Vertrau mir, vertrau mir. Und dann am Freitagmorgen finden wir in Leutkirch ein Hospiz, das sagt, sofort kommen. Vertrau mir. Leute, wow. Also wisst ihr, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, und wenn ich überhaupt was gelernt habe, dann ist es diese, ich kann meinem Vater vertrauen, absolut. Und ich kann ihm vertrauen, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen und dass er alles hinkriegt. Der kriegt das hin. Ich habe in meinem kurzen Leben nichts anderes kennengelernt als genau dieses. Die Dinge dienen dir zum Besten. Hat immer geklappt. Am Ende des Tages. Das heißt nicht, ich war immer auf der Sonnenseite des Lebens. Nee. Es war oft das genaue Gegenteil der Fall, zumindest nach meiner begrenzten Sicht der Dinge. Und das muss ich ja auch gar nicht schönreden, wenn ich darüber rede, dass dir alle Dinge zum Besten dienen. Denn es war so. Alles ist gut geworden. In meinen fast 58 Jahren. Und im Rest, den restlichen 62 Jahren noch, bis ich das menschliche Leben erreiche. Gott hat ja gesagt, das menschliche Leben ist 120 Jahre. Ne? Und sag nicht, ja, das ist altes Testament. Nee, das ist Gott. Okay, also, ja. Alles ist gut geworden. Und dabei hatte ich nie den Eindruck, dass Abba Vater etwas von mir verlangen würde oder verlangen würde, dass ich all das gut finde. Das ist ja, wow, ist das toll, dass was nicht klappt oder toll, dass irgendwas schiefgegangen ist oder irgend sowas. Das hat er nie von mir verlangt. Aber ich hatte immer mehr den Eindruck, dass ich ihm deshalb Danke sagen kann, weil die Pläne Gottes vollkommen sind und sein Timing ist perfekt. Wenn du mit allem das, was ich heute gesagt habe, und damit komme ich zum Schluss, noch so deine Probleme hast, dann möchte ich dir sagen, das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Ich möchte dich jedoch um eines bitten, und das hat mir geholfen. Wehre dich nicht gegen das, was vielleicht eine Herausforderung aus der Heiligen Schrift für dich ist. Lass es an dich einfach heran. Schauen, was Gott damit macht. Lass es an dich heran. Je weniger ich mich dagegen gewehrt habe, desto mehr hatten diese Worte der Heiligen Schrift die Möglichkeit, in mir einen Veränderungs- und Heilungsprozess umzusetzen. Und das ist ein Prozess, den ich nicht mehr missen möchte und der mich zu dieser Haltung meinem Vater gegenüber geführt hat. Dir kann ich absolut vertrauen. Und ich wünsche deshalb jedem von uns, dass das Bild von Gott in eurem Herzen der Wahrheit entspricht und nicht von den menschlichen Bildern pervertiert ist. Der biblischen Wahrheit entspricht. Denn ich glaube, dann werden wir mit diesem Vers des Paulus aus dem Brief an die weltweite Christenheit, dann werden wir diesem mit großer Offenheit begegnen können. Sag Gott Dank dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das nicht nur für die Ernte. Amen.